Halleluja, du begeisterst mich. Wie wäre das, wenn das auf der Mauer gesungen worden wäre, damals in Berlin? Da wurde ja viel gesungen und gefeiert. Das war ja eine Sensation, als die Mauer in der Nacht vom 9. November 89 fiel und auch an anderen Stellen die Grenzen aufgingen. Gott sei Dank. Wie wäre das, wenn Christen weltweit dieses Halleluja singen und sagen, dass Gott uns begeistert? Das wäre doch was. Und ich freue mich, dass weltweit Gottesdienste gefeiert werden und dass wir heute miteinander weltweit Gott loben. Ich möchte heute die Predigtreihe zum ersten Johannesbrief fortsetzen mit dem Abschnitt 1. Johannes 2, 7 bis 11. 1. Johannes 2, 7 bis 11 und ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, auch die Schwestern sind gemeint, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, auch da sind die Schwestern mit gemeint, bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Der 9. November ist ein historisches Datum für Deutschland und Europa und nicht nur der 9. November 1989. Ich habe heute, habt ihr vielleicht bemerkt, auch die Menora, die Kerzen entzündet. Der 9. November 1933 ist dabei auch nicht zu vergessen, wo Hass und Gewalt von Deutschland ausging in Europa und die Welt. Die Reichspogromnacht 1933, auch hier in Österreich spürbar, als die Synagoge in der Schmalzhofgasse hier im 6. Bezirk zerstört wurde. Ich hatte im letzten Jahr ja schon darüber berichtet. Als die Nazi-Diktatur Raum griff, ein historisches Datum, der 9. November. Manchmal frage ich mich, ob bestimmte Daten Geschichte machen. Die Folgen: der Zweite Weltkrieg, die Teilung Europas als Folge, Teilung in Ost und West, geschundene Länder, Menschen, Millionen Tote. Deutschland getrennt in die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. 1949 zwei Staaten werden gegründet, eine Verfassung und ein Grundgesetz. Und dann im August 1961 die Teilung Berlins durch die Mauer und die Teilung Deutschlands, die schon längst von Nord nach Süd vollzogen war, wo Deutschland so getrennt war, dass diese Grenze unüberwindlich war, in beiden Richtungen. Auswirkungen auch auf Europa und die Welt. Die NATO und der Warschauer Pakt als große Militärbündnisse, wo von Verbündeten die Rede war oder von den sozialistischen Bruderländern. Hass trennte die Menschen, ideologisch, politisch und geografisch. Und Hass ist auch ein Thema für den Schreiber des ersten Johannesbriefs und seine Gemeinde. Er stellt gegenüber Licht und Liebe, Finsternis und Hass. Es ist erschreckend hart formuliert in diesem Abschnitt. Es ist erschreckend und hart, wenn Christen, wohlgemerkt Christen einer Gemeinde, scheinbar ausweglos dem Raum der Finsternis verfallen sind und keiner von ihnen sich aus eigener Kraft diesem Zustand entziehen kann, weil Hass die Atmosphäre vergiftet hat und Menschen trennt. Ist das denkbar? Auf jeden Fall beschreibt die Bibel das und auch im ersten Johannesbrief ist davon die Rede. Ich erinnere mich da an ein Lied aus dem Jahr 1968-70. Dort heißt es, und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen und nur durch Gitter sehen wir uns an. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unserer Angst. Ein christliches Lied, wohlgemerkt, zu finden im Roten Gemeindeliederbuch, allerdings in der Ausgabe der DDR, im grünen Gemeindeliederbuch, fehlte genau diese Strophe, obwohl das Lied vorhanden war. Es war nicht möglich, von Mauern zwischen Menschen, von Gittern, durch die man sich ansieht, von einem versklavten Ich im Gefängnis und von den Steinen unserer Angst zu singen. Bis in christliche Liederbücher hinein reichte dieser Unterschied. Hass symbolisiert durch Mauern, Gitter und Gefängnis und Steine der Angst, und gleichzeitig die Sehnsucht, die auch zu diesem Lied gehört, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Da fühle ich mich wohl, da möchte ich hin. Das ist eine Sehnsucht. Nur, wie kann diese Sehnsucht zum Ziel kommen? Wie kann der Hass zwischen Menschen überwunden werden, der das Sein, die Lebensführung und die Erkenntnis von Menschen so zerstörerisch fest im Griff hat? Der Schreiber des ersten Johannesbriefs selbst zeigt einen Hoffnungsschimmer, dass es ihn gibt. Ein Hoffnungsschimmer und den Ausweg. Dort heißt es, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ich fand es faszinierend, wie Gerda Schachenhofer das im Kinderbeitrag hier deutlich gemacht hat. Auch das steht in meinem Predigtskript. Ich denke an die Montagsdemonstrationen in Leipzig und in anderen Orten in der DDR, wo Menschen sich zusammengefunden haben, gebetet haben und auch erwartet haben, dass geistlich etwas geschieht und Freiheit und Veränderung in der DDR eintritt. Wo Kerzen entzündet wurden, mehr aus Kerzen als Licht in der Finsternis, als Zeichen gegen Hass und Gewalt, und diese Demonstrationen friedlich verlaufen sind. Das ist eine der wenigen Revolutionen in der Weltgeschichte, wo kein Schuss fiel, wo niemand in diesen heiklen Momenten getötet wurde, obwohl es über 200 Mauertote, die offiziell bekannt sind, gab. Aber dort griff ein Bewusstsein Raum, wo Menschen gesagt haben, wir sind das Volk und wir wollen Freiheit. Der Fall der Mauer in Deutschland und die Überwindung der Teilung Europas und der Welt, ist das ein Wunder oder ein Werk Gottes? Für die Gemeinde jedenfalls schon, wenn es um Trennung geht. Die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht leuchtet schon, schreibt der Schreiber des ersten Johannesbriefs. Das heißt, Gott ist am Werk. Die Überwindung von Hass und Finsternis geschieht durch ihn. Gott regiert und verändert, überwindet und vereint. Aber wie und wodurch macht Gott das? Welche Mittel setzt Gott in seiner Gemeinde ein, damit Finsternis und Hass durch Licht und Liebe überwunden werden? Im ersten Johannesbrief heißt es, dass Gott das bereits getan hat und Gott immer noch tut. Und zwar durch die Formulierung, das alte Gebot und das neue Gebot. Dass der Gemeinde Jesu längst gegeben ist, das alte Gebot, und immer wieder neu gegeben ist. Aber was ist dieses alte Gebot? Es ist ja verwirrend, wie hier von altem und neuem Gebot so wechselnd beschrieben wird. Das alte Gebot, das ist das, was der Gemeinde Jesu von Anfang an gegeben ist und verkündigt wurde. Es rief die Gemeinde Jesu ins Leben, Grundstein jeder Verkündigung, auch in der Verkündigung in der Geschichte dieser Gemeinde, das alte Gebot. Es rief die Gemeinde ins Leben, es ist gegründet im Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den Nächsten lieben. Vorausgesetzt dabei, ich muss mich selber auch lieben dürfen und können. Das ist nicht immer einfach. Und das neue Gebot? Etwas noch nie Dagewesenes? Etwas ohne Analogie in der vorchristlichen Religionsgeschichte? Weil Gott einen neuen Anfang mit seiner Welt und seinen Menschen macht. Dieses Gebot der Liebe zu Gott und zum Bruder und zur Schwester einzigartig und ganz neu. Neu, weil es eine Einheit ist aus dem Bekenntnis zu Gott und seiner Liebe, von der wir viel gesungen haben im Lobpreisteil, und dem Tun, dass wir die Liebe zum Bruder und zur Schwester leben. Beides gehört zusammen. Und das ist etwas, was ständig neu uns herausfordert und ständig neu auch gelebt werden soll. Und damit ist es ein neues Gebot. Es ist sogar von eschatologischer Qualität, wie die Theologen sagen. Das heißt, es ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Die Zeit der Finsternis, der Trennung und des Hasses wird überwunden werden. Es ist noch nicht so weit, aber es ist am Weg. Und der Sieg des Lichts wird errungen sein. Das ist zugleich das alte und zugleich neue Gebot. Es lässt keinen Raum für Hass und Finsternis. Ein Beispiel. Im geteilten Deutschland gab es Brüder und Schwestern in den sogenannten Bruderländern. Und damit unterschied man sich von anderen. Und wie schaut es aus in Österreich dieser Tage? Wer ist denn der Nächste? Wem gilt die Nächstenliebe? Meinen oder seinen Österreichern, wie es plakatiert war im vergangenen Jahr? Ich glaube, man kann durch bestimmte Formulierungen und den Missbrauch von Liebe und Hass neue Mauern aufrichten. Gott will das nicht. Weil die Liebe zu Gott und zu Bruder und Schwester Mauern zerbricht, Gitter durchtrennt, Gefängnisse öffnet und die Steine unserer Angst sprengt. die wir als Menschen immer wieder in Gefahr sind aufzurichten. Daher auch der Cartoon auf dem Titelblatt unseres Gottesdienstprogramms. Nicht aufhören, weitermachen. Aber wie stark ist unsere Liebe zu Gott eigentlich? Und wie weit reicht unsere Liebe zu den Brüdern und Schwestern? Wie klingt es, wenn Menschen miteinander Gott loben und singen, ich will von deiner Liebe singen? Ja, ich könnte tanzen. Da kommen so diese Bilder ins Bewusstsein. Da wird getanzt vor Freude und vor Begeisterung über die Liebe Gottes, dass man sich auch zur Gottes Liebe selbst deklariert. Wir leben von der Liebe Gottes, aber wir geben es auch ihm als Antwort zurück. Wie ist das, wenn auf Mauern und in Städten getanzt wird und Gott gelobt wird? Ich glaube, die Liebe zu Gott, die wir haben und die wir leben möchten, wird in der Liebe zum Bruder und zur Schwester konkret. Und dabei ist sie mehr als ein Gefühl. Es geht hier nicht um Emotionen und Sympathien. Es wurde gestern bei der Missionskonferenz auch deutlich. Wenn es um Liebe zu Menschen geht, ist es mehr als ich bin, jemand ist mir sympathisch oder unsympathisch. Ja? Es geht auch nicht um die Liebe, die etwas idealisiert im Sinne von alle Menschen werden Brüder. Oft ist ja das andere der Fall, alle Brüder werden Menschen. Und dann ist man eher erschrocken. Ich glaube, die Liebe von Gott her überwindet den Hass, weil die Finsternis vergeht und das wahre Licht schon leuchtet, wie es heißt. Dieses alte und neue Gebot, von dem hier geschrieben ist, ist zugleich mit einer Forderung verbunden. Das heißt, noch heute den Hass ablegen und noch heute sich der Liebe öffnen. Das betrifft die Gottesbeziehung und auch die Beziehung zwischen Menschen. In dem ersten Johannesbrief kann man zwei Gleichungen sogar erkennen. Eine positive Gleichung, das heißt, wenn ich den Bruder und die Schwester liebe, bin ich im Licht. Das ist gut. Und die negative Gleichung. Wenn ich den Bruder oder die Schwester hasse, bin ich in der Finsternis. Kann man so schwarz-weiß denken? Muss man nicht viel mehr differenzieren? Ich glaube, dass die Botschaft hier trotzdem sehr klar ist. Aber geht der Schreiber des ersten Johannesbriefs nicht zu weit, wenn er unterstellt, dass es Christen gibt, die sagen, ich bin im Licht und zugleich den Bruder und die Schwester hassen? Ist das nicht eigentlich eine Frechheit, das so zu formulieren? Hat das Wort hassen heute überhaupt noch seine Wirkung? Es wird ja inflationär gebraucht. Wenn ich das so höre, ich hasse Hausübungen. Ich hasse den Herbst. Man ist mit dem Hassen ganz schnell, stelle ich fest. Man verwendet das relativ flott. Ist die Aussage, dass jemand seinen Bruder oder seine Schwester hasst, nicht ähnlich harmlos zu bewerten? Wäre doch interessant, wenn Sprache und Denken sich so ändern. Ich beobachte, im Sprachgebrauch ändert sich vieles, aber in dem, was der erste Johannesbrief hier beschreibt, ist alles beim Alten. Da ist Hass noch wirklich Hass, der dem anderen die Existenz zur Hölle macht. Hassen ist nicht harmlos und lässt sich nicht verharmlosen. Achten wir also auch auf unseren Sprachgebrauch. Also ich bin hellhörig auf das, was ich höre in meinem Umfeld, wenn da von Hass die Rede ist. Ich möchte das nicht hören oder sagen, so sprechen wir bitte nicht. Weil Hassen etwas ist, was das ganze Sein, die ganze Lebensführung und die ganze Erkenntnis auch in Besitz nimmt. Und dann trennt es Menschen voneinander, auch in Gemeinden. Es trennt auch zugleich Menschen von Gott. Hass bis hin zum blinden Hass, wie es auch hier im ersten Johannesbrief genau beschrieben wird. Dass man blinden gleich den Weg nicht findet, so ist es hier formuliert. Dass man scheinbar aussichtslos, auch wieder man hat nicht die Sicht, aussichtslos, dem Raum der Finsternis verfallen ist. Dass man aus eigener Kraft aus diesem Zustand gar nicht mehr rauskommt. Und doch gibt es ihn, diesen Hoffnungsschimmer gegen den Hass. Gottes Wirken in Jesus Christus, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Dieses Licht wird ebenso wie der Hass in jeder Beziehung spürbar und Wirklichkeit. In der Beziehung zu Gott und in der Beziehung auch zueinander. Darum brauchen wir die Zusage, die auch hier formuliert ist. Wer seinen Bruder und seine Schwester liebt, der bleibt im Licht. Das ist kein Status quo, den ich einmal habe. Ich bin jetzt im Licht und daran ändert sich nichts, sondern ich bleibe im Licht. Das heißt, ich bewege mich in diesem Raum und ich muss mich immer wieder neu ausrichten und justieren, damit das auch dabei bleibt. Und gleichzeitig damit die Verbindung, verbunden die Zusage, Gott bleibt in dir. Du bist frei von Hass durch die Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Geschwistern. Da wird das konkret. Und beides wird verwirklicht durch das alte und neue Gebot. Unter diesen Bedingungen können Menschen miteinander Gott loben und begeistert singen, ja, Halleluja, du begeisterst mich. Und das bleibt nicht ungehört. Da öffnet sich Freiheit zum Leben mit Gott und zum Leben miteinander. Liebe kontra Hass. Ich habe hier dieses Stück aus der Berliner Mauer mitgebracht. Als Dankeschön damals übrigens der Gemeinde, wo ich Praktikum gemacht habe. Aus Spandau stammt das. Die Mauer trennte mehr als eine Generation lang die Menschen und mehr als 200 Mauertote sind offiziell bekannt. Hass und Finsternis, die trennen. Und dann am 9. November 1989 hatte das ein Ende. Seitdem lernen Menschen zum Beispiel in Deutschland und auch in Europa, wie man miteinander lebt, wie sich das anfühlt, wenn man nicht wieder innere und äußere Mauern aufrichtet. Für mich ist gerade diese Kombination aus dem Beton der Mauer und dem Stahl, das diese Mauer festigte, in Form eines Kreuzes ein starkes Symbol. Eine zerbrochene Mauer, das Kreuz aus Mauerstahl. Für mich bedeutet das, und mich erinnert es immer wieder daran, dass Hass und Feindschaft zwischen Menschen durch das Kreuz, durch den Gekreuzigten überwunden werden. Und dass die Liebe Gottes zu uns Raum schafft für die Liebe zueinander. Wenn es darum geht, Gott und den Bruder und die Schwester zu lieben, komme ich an diesem Kreuz nicht vorbei. Wenn ich mich dem Kreuz zuwende und darüber hinausschaue, sehe ich die Geschwister, sehe ich euch. Wenn ich mich dem Kreuz abwende, werde ich die Geschwister nicht mehr im Blick haben. Es gehört zusammen. Ich kann nicht an Gott glauben, an den Gekreuzigten und Auferstandenen und dabei die Geschwister übersehen. Das funktioniert nicht. Deswegen ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern so eng miteinander verbunden. Das Kreuz öffnet oder verhindert den Blick auf die anderen. Wenn ich am Kreuz vorbeischaue, werde ich auch die anderen nicht mehr sehen. Wenn ich die anderen durchs Kreuz sehe, sehe ich sie als meine geliebten Geschwister, Brüder und Schwestern. Und dieses Kreuz macht auch den Weg offen und hält den Weg offen zu Gott und zueinander. Es wird auch noch kurz beschrieben, dass in der Bruderliebe, in der geschwisterlichen Liebe kein Raum für anstößige Skandale und Makel ist. Gemeint ist damit, dass wir, wenn wir an Christus bleiben und auch beieinander bleiben, dem Bereich der Sünde und des Hasses entzogen sind und dem Bereich der Liebe und des Lichtes zugehören, um in dieser Symbolik des Johannesbriefs zu bleiben. Jetzt könnten sich einige fragen, wie kann ich mir da so sicher sein, dass das bei mir ist, dass das bei mir auch so lebbar ist? Gilt das auch für dich und für mich? Und daher möchte ich mit den anschließenden Versen 1. Johannes 2, 11 bis 17 schließen. Da steht, ab Vers 12, ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Wenn das stimmt, wenn dir die Sünden um seines Namens willen vergeben sind, lebst du in der Liebe zu Gott und zu den Geschwistern. Eine enorme Zusage. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Wenn wir danach sehnen und wenn wir Gott erkannt haben und seine Liebe zu uns, dann gilt das auch für uns. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Seid euch doch gewiss, dass das Böse, was uns immer wieder bedrängt und wo wir Gott um seine Hilfe bitten und um Vergebung bitten, wirklich überwunden ist. Lasst es Vergangenheit sein. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wir beten zu Gott, unserem himmlischen Vater. Gott wendet sich uns in seinem Sohn zu. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Nochmal wird es betont. Übrigens, das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch zu denken oder generationsspezifisch. Diese Vielfalt, diese Varianten in der Anrede beschreiben, dass jeder damit hineingenommen ist. Und dann der ermutigende Hinweis. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist doch eine Verheißung, die über den Moment hinausreicht und die in der Liebe Gottes zu uns und unserer Liebe zu ihm und in der Liebe zu den Geschwistern und ihrer Liebe zu uns eine gute Grundlage hat. Da wird Liebe ganz konkret. Amen.